Letzten Sonntag in der Predigt, da habe ich am Ende erwähnt, wie Gott zu mir tags zuvor durch einen Bierdeckel gesprochen hat. Genieß mich, ich mag dich, stand auf diesem Bierdeckel und es hat genau in eine Situation gepasst, wo für mich ganz klar war, das sagt mir jetzt Gott. Und ich finde es schon kurios, wie Gott manchmal zu uns spricht, wie er sich mitteilt. Wir sind ja im Moment in der Predigtreihe Perlen aus dem Hebräerbrief, weil wir mittwochs abends in den Gesprächen über den Hebräerbrief reden. Und heute geht es ums Reden Gottes. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen bei der Liedauswahl, was wir bisher gesungen haben. Im Hebräerbrief, da gibt es eine wichtige Aussage über Gottes Wort. Und ich lese uns aus Hebräer 4 die Verse 12 und 13. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer tiefsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Soweit der Bibeltext. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Wort geht. Also Anfang von Vers 12, da finde ich, steckt richtig Power drin. Das Wort Gottes ist lebendig und voller Kraft. Also nicht so nutzloses Gelaber, wie es ja bei uns Menschen immer wieder vorkommt, wo im Grunde nichts draus wird. Das ist nicht wischiwaschi, sondern wenn Gott spricht, dann geschieht es. Das finde ich, kommt am Anfang von Vers 12 rüber. Und irgendwie erinnert mich das auch an die Bierdeckelpredigt, die Gott für mich letztes Wochenende hatte. Da war Power drin, da war Kraft drin. Das hatte mir was zu sagen und das hat was verändert. Das hat mich die ganze Woche immer wieder begleitet. Dieses, dass Gott mir sagt, Tobias, genieß mich, ich mag dich. Ich habe gemerkt, da ist wirklich, das ist mehr als nur irgendwie dahingesagt, sondern das hat Bedeutung und das macht was mit meinem Leben. Also der Anfang von Vers 12 ist für mich persönlich gut annehmbar. Vielleicht stolpern da schon manche, dass sie sagen, wie soll denn das sein, dass Gott redet? Ich habe noch nie was gehört. Ja, der große, unsichtbare Gott, der kommuniziert mit uns. Er macht es durch die Bibel, durch Gedanken, die er uns gibt, wo er da sich meldet, durch Menschen, die uns was sagen, Ereignisse. Vielleicht auch, dass er direkt, wirklich, konkret, akustisch mit uns kommuniziert. Für Gott ist kein Weg unmöglich, mit uns Kontakt aufzunehmen und sei es auch nur über einen Bierdeckel. Also unser Gott kriegt es hin. Wenn ich aber weiterlese im Predigttext, was da über Gottes Wort steht, dass es scharf ist, dass es durchdringend ist, dass es Richter ist unserer tiefsten Wünsche und Gedanken, dann merke ich, empfinde ich das als unangenehm. Gerade dieser Vergleich mit dem Schwert, so auf beiden Seiten scharfes Schwert, das ja, Mark und Bein durchschneidet und Gottes Wort ist noch schärfer, da merke ich, das so ein gewisses Unbehagen, das sich bei mir einstellt. Und es geht in Vers 13 ja dann noch weiter, dass wir vor Gott nichts verstecken können. Und dass vor ihm und vor seinen Augen alles offen und ungeschützt daliegt. Und es gipfelt ja dann sogar in Ende von Vers 13 in dieser Aussage, dass wir Gott Rechenschaft geben müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich fühle mich da nicht mehr ganz so wohl wie am Anfang dieses Wortes. Aber so unangenehm das vielleicht für uns Menschen ist, was da steht, es ist super wichtig, dass wir uns nichts vormachen. Diese Welt, sie ist nicht nur einfach zufällig da, sondern es gibt einen Gott und der hat diese Welt ins Leben gerufen, der hat sie geschaffen. Diesem Gott gehört die Welt und er hat was mit dieser Welt im Sinn. Und deswegen ist es ihm nicht egal, was wir mit dieser Welt machen, was wir mit unserem Leben anstellen oder auch mit dem Leben anderer. Da guckt einer drauf, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Da guckt einer drauf, dem ist nichts verborgen. Und dass uns das aber so gesagt wird von Gott, dass es so ist, das soll nicht eine zusätzliche Belastung sein, sondern es soll eine Hilfe für uns darstellen. Dass wir nämlich, und es steht im Hebräerbrief, ein Kapitel vorher, in Hebräer 3, Vers 13, dass wir nicht auf den Betrug der Sünde reinfallen. Dass wir nicht auf den Betrüger reinfallen, der mit der Sünde arbeitet und der uns letztlich von Gott abbringen möchte und uns damit zerstören will. Darum ging es ja auch letzten Sonntag in der Predigt. Wir sollen nicht von Gott abgebracht werden, wir sollen nicht dadurch zerstört werden, dass wir den Kontakt mit Gott verlieren. Und genau deshalb gibt es den Hebräerbrief, deswegen wurde er geschrieben. Der Hebräerbrief ist als Warnung und Hilfe gedacht, damit wir nicht den Glauben verlieren, dass wir nicht vom Glauben wegdriften, egal was auch geschehen mag. Es ist nämlich so, wenn in unserem Leben es nicht so läuft, wie wir uns es vorstellen, dann ist die Gefahr groß, dass wir uns enttäuscht von Gott abwenden, bewusst oder unbewusst. Das ist mal passiert, ungefähr 1400 Jahre vorher, bevor der Hebräerbrief geschrieben wurde, beim Volk Israel. Es gibt eine Begebenheit, die ist in 2. Mose 17, Vers 1 bis 7 berichtet. Es hat in der Wüste stattgefunden. Gott hat seinem Volk was wirklich Tolles getan, für sein Volk was wirklich Tolles getan. Er hat sie aus der Sklaverei rausgeholt, aus dem Land, wo sie versklavt waren, hat da krass eingegriffen und hat sie da rausgeführt und hat ihnen sein Wort gegeben, dass er sie in ein eigenes Land für sie bringen wird. Und auf dem Weg dahin gab es halt dann Schwierigkeiten. Zum Beispiel, dass halt man in der Wüste kein Wasser hat. Wir haben ja jetzt ein bisschen erlebt in den letzten Wochen, dass es wieder dabei ist, eben sehr trocken zu werden, dass es nicht regnet. Jetzt diese Nacht, ich war richtig erleichtert, als ich das Gewitter gehört habe und gehört habe, wie es regnet. Die waren in der Wüste. Das war richtig heftig. Wenn man in der Wüste kein Wasser hat, ist das schwierig. Das ist eine existenzielle Herausforderung. Aber ist es ein Grund, sich deswegen von Gott abzuwenden, weil man in einer existenziellen Herausforderung ist? Was denkt ihr? Ist es ein Grund, sich von Gott abzuwenden, weil man in der Notlage ist, weil es einem schwerfällt, was alles gerade ist, weil es lebensbedrohlich ist? Es ist überhaupt kein Grund, sich von Gott abzuwenden. Im Gegenteil, es ist eigentlich ein Grund, sich noch mehr an Gott zu wenden. Wenn auf dem Weg, auf den Gott uns gestellt hat, wenn da Probleme auftauchen, wer ist dann für die Probleme verantwortlich? Der Gott, der uns auf diesen Weg gebracht hat. Der muss sich darum kümmern, dass diese Probleme uns nicht über den Kopf wachsen und dass wir da irgendwie weiterkommen. Unsere Verantwortung ist es, Gott zu vertrauen, an seiner Verheißung dran zu bleiben, die nicht wegzuwerfen. So hat sich das Gott gedacht. Mit dem, wie er sein Volk führen will. Und es hat damals nicht funktioniert beim Volk Israel. Und darauf nimmt der Hebräerbrief Bezug, weil es den Adressaten des Hebräerbriefs damals ähnlich ging. Sie standen in der Gefahr, sie waren in der Situation, wo sie meinten, nicht mehr an den Zusagen Gottes festhalten zu können. Sie haben sie nicht erfüllt und dann wurden sie unsicher. Und dann haben sie gedacht, okay, dann ja, war es das nichts, dann brauchen wir nicht weiter an Jesus glauben und mit ihm unterwegs sein. Das ist der Grund, warum es den Hebräerbrief gibt, weil wir immer in der Gefahr stehen in diesem Leben, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir unsicher werden, ist das mit Gott wirklich so die richtige Sache gewesen? Wird er wirklich zu seinen Zusagen stehen? Es gehört einfach zum Leben in dieser Welt dazu. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, gerade für uns Christen auch zu sehen. Dass Gott uns nah ist, das ist nicht immer offensichtlich. Dass Gott es gut mit uns meint, dass er treu ist, das ist nicht immer in jeder Lebenssituation, in jeder Lebenslage offensichtlich. Und die Gefahr ist dann immer, dass wir, wenn wir enttäuscht sind von Gott, von dem, was er gemacht hat, wo er unsere Wünsche nicht erfüllt hat, wo es anders läuft, als wir dachten, dass wir dann uns von Gott abwenden. Die Christen, an die der Hebräerbrief gerichtet war, an die dieses Wort gerichtet war, ja, die hatten ja schon einen Glauben. Das ist jetzt nicht so, dass die sich ganz von Gott abwenden wollten, aber die wollten halt wieder zurückgehen in was Altes, womit sie aufgewachsen waren, nämlich das waren Judenchristen, das waren Leute, die vorher Juden waren. Und ich habe so in meinem eigenen Leben gemerkt, ja, also ich bin christlich aufgewachsen, das habe ich intus, den christlichen Glauben schon. Und wahrscheinlich würde ich mich nicht unbedingt wirklich komplett von Gott abwenden. Dazu, ja, ist es zu abwegig, weil ich es einfach zu tief verinnerlicht habe. Aber in der Tiefe meines Herzens, da kann es doch sein, dass wir auf Distanz zu Gott gehen, dass wir Enttäuschungen erleben, die uns dann zurückschrecken lassen vor Gott oder unsicher machen. Das, was hier in dem Bibelwort steht, das ist mir passiert im März. Da hatte ich ein Gespräch, mir ging es nicht gut, abends nach dem Im Glauben wachsen Treffen. Ich habe mich jemandem anvertraut, was gerade los ist in meinem Leben. Und dann spiegelt mir derjenige etwas. Da war das Wort Gottes lebendig, das war voller Kraft in dem Moment. Aber es war auch etwas Scharfes, es war auch etwas Aufdeckendes, es war auch etwas, was echt unangenehm für mich war in dem Moment. Mein Gegenüber spiegelt mir nämlich, dass bei dem, was ich alles so erzähle, was mir zu schaffen macht, irgendwie der Teufel viel, viel größer und mächtiger rüberkommt, erscheint als Gott. Das heißt, dass ich von der Wahrnehmung meiner Seele ja, dem Teufel viel mehr Böses zutraue, als ich Gott Gutes zutraue. Und das war schon ein wenig erschreckend. Plötzlich dieses gespiegelt zu bekommen, und zu merken, es gibt eine seelische Realität bei mir, zu der ich kopfmäßig keinen Zugang habe. Für mich ist vom Kopf her ganz klar, Gott ist größer, Gott ist mächtiger, Gott kann alles. Aber durch Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe, gibt es eine andere Wahrheit auf der seelischen Ebene. Ich habe dann gesehen, woher das kam. So schrittweise hat Gott es dann weiter aufgedeckt, dass nämlich mein Herz über viele Jahre, eigentlich mein ganzes Leben, bis in die Kindheit zurückgeht es, dass der Weg gepflastert ist von Enttäuschungen, wo Dinge, auf die ich mich gefreut habe, auf die ich mir gewünscht habe, schon als Kind, dann auch als Heranwachsender, wo ich gedacht habe, ja Gott, das muss doch klappen und so irgendwie. Ja, dass Gott es nicht gemacht hat. Und dass da eigentlich ein Riesenberg von Enttäuschungen ist in meiner Seele, von denen ich gar nichts wahrgenommen hatte. Und ich merke jetzt so, das ist ein paar Monate her, dass Gott das angefangen hat aufzudecken, dass da natürlich eigentlich logisch ist, wenn man so einen Berg von Enttäuschungen in Bezug auf Gott mit sich rumträgt, dass das einen auch geistlich blockiert in der Verbindung zu Gott, dass das auch ja, Vertrauen zu Gott schwierig macht. Es ist so, und es wird ja deutlich in diesem Text, wenn uns das Wort Gottes trifft, dann geht es ins Eingemachte. Deswegen ja auch dieses Bild von diesem zweischneidigen Schwert. Und es geht dann immer um die Frage, wenn uns Gott mit seinem Wort begegnet und Dinge aufdeckt, wollen wir uns dem, was Gott offenbart, stellen oder wollen wir dem ausweichen? Wollen wir die unangenehme Wahrheit, die uns plötzlich vorgehalten wird, wo wir sehen, okay, das trifft vermutlich auf mich zu, wollen wir uns dieser Wahrheit stellen oder lieber nicht, lieber weiter in dem verharren, wie es bisher ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, solche Konfrontationen auszuhalten. Und ich habe in meinem eigenen Leben entdecken können, dass ich das erst konnte, solche Konfrontationen aushalten, wenn ich mich geliebt wusste. angenommen wusste, wusste, ich bin gehalten. Und deswegen finde ich es so schön, dass es im Hebräerbrief weitergeht. Und deswegen möchte ich jetzt nämlich die nächsten Verse vorlesen, weil für mich gehören die zu diesem ersten Teil ganz zwingend dazu. Ich lese jetzt Hebräer 4 ab Vers 14 bis 16. Da geht es dann direkt weiter. Weil wir nun aber einen großen obersten Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein oberster Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Lasst uns also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wenn euch an dem Text etwas von an die Predigt von letzten Sonntag erinnert, ja, das ist das Anliegen des Hebräerbriefs. Das ist im Grunde der rote Faden, dass der Schreiber des Hebräerbriefs versucht, mit allem Nachdruck seinen Lesern deutlich zu machen, Gott ist unser Freund, der Richter dieser Welt, von dem wir da in Vers 13 gelesen haben, der ist unser Freund. Als unser Richter ist Gott so weit gegangen, sich selbst durch Jesus Christus Leid und Not und all den Wirren dieses Lebens auszusetzen. Durch Jesus kann Gott uns in unserer Schwachheit, in unserer Angefochtenheit, in unserer Versuchlichkeit, kann uns Gott verstehen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum der Vater im Himmel seinem Sohn das Richten übertragen hat, weil sein Sohn uns verstehen kann. Und Jesus hat das hinbekommen, was wir Menschen nicht hinkriegen. Er ist in all den Versuchungen, in all den Herausforderungen, in all den Schwierigkeiten ohne Sünde geblieben. Er ist in dieser optimalen Verbindung zu Gott geblieben. Er hat sich nicht von ihm abgewandt, auch nicht mit der tiefsten Faser seiner Seele. Und deswegen ist Jesus unser Fürsprecher. Das ist mit diesem Wort oberster Priester gemeint. Er ist das Bindeglied zu Gott. Er ist der, der für uns den Freispruch erwirkt vor dem himmlischen Gericht. Und es heißt, in Jesus finden wir beides, den Richter und den Freispruch in einem. In der Offenbarung, im Buch der Offenbarung, ist es mit diesem Bild ausgedrückt, das Lamm Gottes sitzt auf dem Thron. Jesus ist Richter und Freispruch für uns in einem. Und das heißt, und das ist das, was der Hebräerbrief so eindringlich vermitteln möchte, egal, ganz egal, was in unserem Leben los ist, was auch passiert, was unser Leben erschüttert, was unser Leben durcheinander wirbelt, lasst uns an Gott, lasst uns an Jesus dranbleiben. Werft euer Vertrauen nicht weg. Wir können voller Zuversicht zum Thron der Gnade Gottes kommen, weil uns beim Thron Gottes nicht ein hartes Urteil erwartet, sondern Gnade und Barmherzigkeit, so wie es da beschrieben ist. Und das zu wissen, wir können zum Thron der Gnade kommen und werden da freundlich empfangen. Ich finde, es ist eine Riesenerleichterung, um schwierige Situationen auszuhalten, bis zur rechten Zeit dann die Hilfe kommt, die wir brauchen. Und ich habe jetzt mal alles in grün markiert auf der Folie, was so ein Gegengewicht darstellt zu dem Unangenehmen und Herausfordernden, was im ersten Teil des Predigttextes steht, was oben in Rot ist. Das Wort Gottes will uns heilen, das Wort Gottes kann uns heilen, aber dazu ist es wichtig, dass das Kranke, das Verkehrte, dass das Schlechte, das, was alles noch verborgen ist, dass das offenbart wird, dass es aufgedeckt wird. und dass wir bereit sind, es zuzulassen und auszuhalten. Ich möchte jetzt zum Ende dieser Predigt, zum Abschluss dieser Predigt, euch von einem persönlichen Erlebnis erzählen, was ich mit Gott gehabt habe, wo Gott ziemlich heftig was in meinem Leben aufgedeckt hat. Das ging sowas von ins Eingemachte, das habe ich seitdem so krass nicht wieder erlebt. Und der Auslöser war, kennt ihr vielleicht auch, meistens ist es so eine Kleinigkeit. Schon einige Zeit her, da musste ich fürs Studium was kopieren, gehe an den Kopierer des Instituts und wieso ist, ich konnte nicht kopieren, Fehlermeldung, Papierstau. Da hatte derjenige, der vorher kopiert hatte, wahrscheinlich Probleme gehabt, Papier hat sich gestaut, hatte keine Zeit, hat es so stehen lassen. So, jetzt musste ich erstmal da natürlich dann Papierstau entfernen. Mach mich da zu schaffen, guck, kannte den Kopierer nicht, friemel da irgendwo rum. Kommt jemand anders vorbei und will kopieren. Und dann so ein süffisanter Kommentar von oben herab. So, so, hast du den Kopierer kaputt gemacht? Also ich denke, das ist die Sorte Witze, über die halt die lachen können, die sie machen, aber nicht, ja, über die sie gemacht werden, ja. Ich will dann demjenigen erklären, dass ich ja den Papierstau nur beseitige, also nicht der Verursacher bin, sondern von einem anderen das Ganze kommt. Und dann erlebe ich, das will derjenige gar nicht hören, er hat jetzt einen tollen Witz gemacht. Und meinen zaghaften Erklärungsversuch, dass ich ja gar nicht schuld bin an dem ganzen Malheur, ja, wird einfach eiskalt zur Seite gewischt. Könnt euch vielleicht vorstellen, dass mir es gar nicht gut ging in der Situation. Kriegt diesen falschen Vorwurf, der überhaupt nicht zugetroffen hat. Schön verpackt in den Witz, dass man sich nicht gescheit wehren kann. Und wenn ich das richtig stellen will, dann lässt es der andere einfach nicht zu. Er bleibt bei dem, so ist es, hier, zack. Weiß nicht, ob ihr auch schon mal so Situationen erlebt habt. Es war für mich damals ein absolutes Gefühl der Ohnmacht, Hilflosigkeit. Ich bin ausgeliefert diesem Menschen mit seinem Urteil über die Situation, was überhaupt nicht zutreffend ist, und ich habe keine Chance, da irgendwie was dran zu verändern. Ich habe das als unglaubliche Demütigung damals so erlebt. Ich konnte nicht mehr klar denken, ich war irgendwie platt, ich habe nur gemerkt, irgendwas läuft völlig schief. Ich habe dann, glaube ich, den Papierstau irgendwie behoben gekriegt, meine Kopien gemacht und mich verdünnisiert. Aber dann auf dem Weg nach Hause, da wurde es dann krass. Da habe ich mich plötzlich festgestellt, was sich so in meinem Inneren abspielt. Was da plötzlich für heftigste Gewaltfantasien in meinem Inneren abliefen. Jetzt haltet euch fest, wenn ich jetzt euch da Einblick gebe, was ich damals so in mir wahrgenommen habe. Ich habe mich als kleinen Gnom ihm auf die Schulter springen sehen und auf seinem Schädel so eintrommeln sehen, ja, bis die Knochen krachen, also die Schädeldecke kracht und Blut spritzt. Ja. Das war heftig. Das kannte ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich habe wahrscheinlich immer solche Demütigen dann immer schön beiseite geschoben und so weiter. Und jetzt war Gott mit mir an einem Punkt, wo ich irgendwo mich da nicht mehr so schützen konnte. Irgendwie lag die Seele nackt und bloß darum. Der geht so mit mir um und ja, ich bin voll erschrocken über das, was ich da wahrgenommen habe. Aber ich habe es nicht weggekriegt. Und ich habe nicht gewusst, ja, wohin gehe ich jetzt mit dieser Aggression? Was mache ich da jetzt? Und ich habe dann auf dem Heimweg innerlich zu Jesus gefleht, irgendwie hilf mir. Und dann empfange ich so von Jesus, so, weiß nicht mehr genau, wie es kam, aber wahrscheinlich Gedanken oder innere Stimme, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war mir klar, dass er mir in der Situation plötzlich sagt, mach's. geht gar nicht. Ja? Also quasi leb deine Fantasie aus und dresch ihn zusammen. Ich bin christlich erzogen. Ich weiß, man soll den Feinden vergeben, man soll die nicht zu Brei schlagen. Ja? Geht nicht. Ja? Und war aber weiter mit Jesus im Kontakt und dann spüre ich, dass er sagt, ja, ihr, es wiederholt, mach's. Und dann setzt er das Ganze fort und sagt, aber sei nicht überrascht, wenn du quasi da jetzt auf denjenigen einschlägst, der dich gedemütigt hat, sei nicht überrascht, wenn ich den beiseite nehme und mich selber an die Stelle stelle. Also, dass Jesus dann an der Stelle desjenigen steht, den ich gerade verdreschen will. Das heißt, Jesus hat mir gerade gesagt, ich soll ihn zu Brei schlagen. Also in der Fantasie habe ich gemerkt, geht auch nicht. Weil Jesus, du hast überhaupt nichts damit zu tun. Denn Jesus hat mich nicht ungerecht behandelt. Er hat mich nicht gedemütigt, er hat mich nicht verletzt. Und in diesem inneren Dialog blieb Jesus aber hartnäckig und hat gesagt, doch Tobias, dafür bin ich doch gestorben. Ich bin gestorben für deine Sünde und für die der anderen. Aber ich konnte es nicht. Aber Jesus blieb dran. Hat mir nochmal deutlich gemacht, dass das Kreuz, an dem er für unsere Sünden gestorben ist, dass das der einzige Platz ist, wo Aggressivität hinentladen werden kann, ohne weiteren Schaden anzurichten. Und es war so lieb, Jesus hat mir dann versichert, dass er das ab kann, dass es seine Bestimmung war, dafür in diese Welt zu kommen und für unsere Sünde zu sterben. Dann hat er mich so weit gehabt, dass ich mich dann getraut habe, das, was er mir angeboten hat, dann in Gedanken zu machen, tatsächlich, ja, wirklich, mir das so vorzustellen, wie ich jetzt auf Jesus einprügel. Und es war erschreckend, als ich das dann gemacht habe, gedanklich, weil ich gemerkt habe, wie schrecklich gut es mir getan hat. Das Ganze, was ausgelöst worden war durch diese Demütigung, das woanders zu entladen. Und es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt, weil ich ab diesem Moment wusste, jetzt habe ich Jesus auf dem Gewissen. Nicht nur in der Theorie, dass er für meine Sünden gestorben ist und es ist 2000 Jahre her und eigentlich waren es ja die Römer, eigentlich waren es ja die Juden und wir haben ja eigentlich nichts damit zu tun, sondern plötzlich war klar, ich mit dem, was durch diese schwierige Situation bei mir losgetreten worden ist, mit meiner Emotionalität, ich habe jetzt gerade, ja, Jesus zu Tode geprügelt. Und das, weil ein anderer mich gedemütigt hat, mich verletzt hat und ich nicht wusste, wie ich davon frei werden kann. Und was für mich so erschreckend dabei war, es war ja nur einfach ein blöder, dummer, oberflächlicher Witz gewesen. Und ich hätte mir gewünscht, einfach ein dickes Fell zu haben, dass sowas an mir abprallen kann, dass ich da souverän drüber stehe. Denn der andere kann ja nichts dafür, dass ich so dünnhäutig unverwundbar bin. Das ist ja meine Vorgeschichte, die ich in die Situation mit reinbringe. Aber zu sehen, ich bin nicht der, der ich gerne wäre, sondern ich bin ein verwundbarer Mensch. Auch bei mir können Aggressionen losgetreten werden, wo ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Und dann durfte ich erleben, wir haben einen total gnädigen Gott. Ich, Tobias Meisinger, habe einen total gnädigen Gott. Dass Jesus mir in dieser Situation, wo ich nicht weiter wusste, diesen Weg eröffnet. Und dass ich ihn als total gnädig erleben darf. Der sagt, Tobias, dafür bin ich in die Welt gekommen, damit du frei werden kannst von dem, was dich belastet. Der Hebräerbrief macht uns Mut. Wir dürfen voll Zuversicht zum gnädigen Gott kommen, zu seinem Thron kommen. Wir brauchen Gott nicht zu fürchten als den Richter, den er ist, weil er sein eigenes Strafgericht in Jesus getragen hat. Wir dürfen am Thron des gnädigen Gottes Gnade und Barmherzigkeit empfangen, um damit ausgerüstet zu werden, durchzuhalten bis zur rechten Zeit, dann die Hilfe kommt, die wir brauchen. Wenn Gott mit seinem Wort bei uns ins Eingemachte geht, wenn er ins Schwarze trifft, wenn er uns im Zentrum unseres Wesens erwischt, wenn Gott die tieferen Schichten unserer Seele und unseres Geistes freilegt, wenn Gott uns an unsere Grenzen bringt oder sogar über unsere Grenzen hinaus, dann nur deswegen, weil da was Gutes draus werden soll. Und dafür kann Gott sorgen, dass da was Gutes draus wird, wenn wir in diesen Situationen unserem Gott vertrauen, zum Thron der Gnade kommen, ihn nicht loslassen, sondern uns allein auf Gott verlassen, dass er eine Lösung hat für das, was uns zu schaffen macht. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen, gestorben, auferstanden und hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit das in uns möglich wird. Amen.